Manchmal werden wir auch im Gespräch sein miteinander, dann wird das nicht immer so gelingen, dass alles aufgenommen wird. Aber Sie können am Ende eine Audio-CD bekommen. Zum anderen brauchen Sie nicht mitschreiben. Alles, was Sie hier sehen, gebe ich als PowerPoint am Ende an Sie raus. Es geht ein Blatt rum, wo Sie Ihre E-Mail-Adresse draufschreiben können. Und dann kriegen Sie das zugesendet. Das ist gar keine Frage. Also, was Sie hier sehen, brauchen Sie nicht mitschreiben. Alles andere, was Ihnen sonst noch wichtig erscheint, gerne dazu. Ja, danke Johann nochmal für die Begrüßung. Es stimmt wirklich, ich darf schon viele Jahre hier mit euch Gemeinschaft haben und wir haben viele gute Dinge erlebt, aber nicht nur hier in Fullingen, auch mit den Gemeinden, die hier mit Fullingen verbunden sind, auf der Alp oben in Engstingen. Da freue ich mich, dass der Sigi da ist heute Morgen mit anderen. Das ist gut. Ja, wie komme ich selber zu diesem Thema? Zum einen arbeite ich seit 20 Jahren in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Mission. Das ist die Organisation, wo ich Missionsleiter bin, mit ausländischen Mitarbeitern. Das sind afrikanische Mitarbeiter, das sind rumänische Mitarbeiter, das sind auch Mitarbeiter, die wiederum mit Kurden oder anderen Nationalitäten arbeiten. Und es hat mich immer interessiert, was ist los mit diesen anderen Kulturen? Also ich bin ein neugieriger Mensch und ich freue mich immer auch, wenn ich Menschen anderer Länder und Kulturen kennenlernen kann und ja, an der Stelle Neues auch entdecken für mein Leben. Vor 2 Jahren hat mir mein Sohn einen ziemlich guten Rat gegeben. Manchmal sollte ein Vater auf seinen Sohn hören. Er sagte zu mir: Papa, eigentlich könntest du noch mal eine Ausbildung machen. Ich war damals 58 und ich dachte mir, okay, warum soll man mit 58 nicht noch mal eine Ausbildung machen? Und er hat mich dann an die Akademie für Weltmission geschickt nach Korntal. Sagt, mach mal den interkulturellen Coach. Ich sage, Mensch, du hast total recht, passt total in mein Arbeitsumfeld. Und ich habe dann die Chance gehabt, im letzten Jahr diese Ausbildung auch noch zu beenden, sodass ich auch noch mal ganz viel an guten theoretischen Dingen bekommen habe, die meine praktischen Erfahrungen einfach total ergänzt haben. Wir ahnten nicht, dass uns das mit der Flüchtlingswelle so stark jetzt tangieren würde. Und ich bin in diesem Jahr eigentlich zu 50% meiner Dienste nur noch mit diesem Thema unterwegs, weil ich merke, Gemeinden fragen danach, kommunale Stellen fragen danach. Wir waren letzte Woche beim Kinderschutzbund in Ennepetal, da waren Flüchtlingspaten, die sich ausbilden lassen wollten. Ich konnte mit einem Kollegen zusammen in einer Organisation, Jugendsozialwerk Hückeswagen, 20 Erzieher begleiten, die mit diesen UMAs, unbegleitete minderjährige Asylsuchende, zu tun haben. Also wir haben da im Moment ein Riesenfeld. Und ich entdecke auch, die Gemeinde Jesu ist herausgefordert, sich an dieser Stelle mit diesem Thema zu beschäftigen, weil Gott macht da scheinbar irgendetwas, nicht? Wo wir alle gefragt sind. Und ich werde Ihnen ein paar Beispiele erzählen. Also wir machen es auch sehr praktisch heute, wie sich die Arbeit mit Flüchtlingen in unterschiedlichster Weise gestaltet. Nun ist die Meinung zu diesem Thema in Deutschland ja sehr zwiespältig. Da gibt es berechtigte Fragen. Und bitte nehmen Sie die auch ernst. Nehmen Sie die bitte ernst. Viele unserer Geschwister sagen, im Jahr 2015 kamen 1 Million Leute zu uns. Man spricht sogar von 1,2 Millionen. Wie viel werden es denn wohl dieses Jahr noch sein? Was macht das dann mit unserem Land? Was passiert, wenn so viele, gerade auch muslimische Leute, junge Männer vor allen Dingen, zu uns kommen? Das sind berechtigte Fragen. Die können einem auch Sorgen bis Angst machen. Nehmen Sie das bitte ernst. Die Frage, werden diese Menschen sich integrieren? Gerade auch die Muslime. Also da gibt es schon manchmal Erfahrungen, die dann auch wir als Helfer machen, wo wir denken, meine Güte, das ist aber doch sehr anders, was da im Denken und im Fühlen dieser Menschen vorhanden ist. Nicht? Also da passieren manchmal Situationen, wo man den Kopf schüttelt und sagt, geht das überhaupt? Werden wir noch deutsch bleiben? Nicht? Es gibt so statistische Überlegungen, ob wir vielleicht in 2050 50% muslimische Mitbürger haben. Haben wir dann eine Scharia? Nicht? Wenn die in der Mehrheit sind, dann führen die Scharia ein. Also dann geht es um, wenn einer klaut, Hand ab. Das Scharia-Gesetz.
Aber du darfst klauen, solange es
Ja, solange er es nicht sieht. Du musst es unter dem Tisch machen, dann sieht er es nicht. Das ist auch gut. Ne? Und wenn du Ungläubige beklaust, ist es auch lange nicht so schlimm wie deine muslimischen Mitbürger. Ja? Also, von daher gibt es auch gewisse Unterschiede im Standard. Ne? Das sind auch komische Dinge, aber so ist es. Ja. Werden die Sozialsysteme halten? Nicht? Wer bezahlt das eigentlich alles? Viele Menschen machen sich Sorgen an der Stelle. Und dann die Frage, wer braucht denn wirklich Hilfe, weil er schutzbedürftig ist und aus dem Kriegsgebiet kommt? Und wer kommt eigentlich nur, weil er am Wohlstand teilhaben will? Das Thema ist dann die sicheren Herkunftsländer. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Wer, was seit Köln, Silvesternacht, was machen wir denn mit Straftätern, die hier unsere Gesetze übertreten oder einfach auch Delikte begehen? Was ist hier an dieser Stelle? Also wir merken, die Herausforderungen sind sehr groß. Die Fragen auch groß und bitte nehmen Sie auch die Ängste in Ihrer Gemeinde ernst. Ich bin Pastor einer Gemeinde in Hagen, auch ich habe Geschwister, die kommen mir und sagen, Günther, wie wird das alles werden? Und die zum Teil auch aufgeregt bis zornig sind. Ja, also die Emotionen gehen von, ah, klasse, guter Auftrag für uns als Gemeinde, bis hin zu Zorn. Es ist die ganze Bandbreite da. Nehmen Sie das zunächst mal bitte einfach ernst. Und fangen Sie an, Erfahrungen zu erzählen, Geschichten zu erzählen, was sie auf der anderen Seite auch erleben. Ich erzähle Ihnen heute auch einige Geschichten. Wir sind ja hier in einem christlichen Kontext. Ich würde gerne auch gleich ein Gebet sprechen, aber vorher eine Geschichte. Habe ich von einem Missionsleiter gehört, der das so erlebt hat. Da kommt ein Mann aus dem Iran mit dem klaren Gedanken, ich gehe nach Deutschland, um Christ zu werden. Ich muss sich mal sowas vorstellen. Kommt dann in Süddeutschland irgendwo, ich glaube in Bayern, an und geht zu einem katholischen Priester und klopft an die Tür und sagt, Sie sind doch Geistlicher, ich möchte gerne Christ werden. Der katholische Priester sagt, ja, das ist so eine Sache, also es könnte sein, dass ich Schwierigkeiten kriege, wenn Sie konvertieren vom Islam zum Christentum. Ich möchte das nicht machen. Also sagt nein. Geht er zum evangelischen Pfarrer und klopft an und sagt, Sie sind doch hier Christen, ich möchte Christ werden. Ach, sagt er, wissen Sie, alle Religionen haben eh den gleichen Ursprung, machen sich keinen Kopf, bleiben Sie, was Sie sind. Da ist dieser Mann so verzweifelt, geht an den nächsten Fluss und tauft sich selber, ohne irgendjemand sonst. Trifft dann Gott sei Dank auf irgendeine christliche Gemeinde, kann jetzt nicht genau sagen, was es war, um dann endlich auch rauszuhören, was hat er denn da gerade gemacht, als er sich selber taufte. Ich war total überrascht über diese Geschichte. Aber man muss sich vorstellen, mit welchen Gedankengängen und Überlegungen Menschen auch zu uns kommen. Das ist jetzt ja, mal so ein Beispiel von, da ist einer echt auf der Suche. Und das wissen wir auf der anderen Seite auch. Viele Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, sind sehr irritiert über, wenn sie Muslime sind, ihre eigene Religion. Da hauen ja Muslimen die Köpfe ein. Schiiten gegen Sunniten, nicht? Diese beiden großen Strömungen. Also viele sind irritiert, viele auf der Suche. Die Chance, jetzt das Christsein vorzuleben in Tat und Wort, ist so groß, dass wir an dieser Stelle einfach wach werden dürfen und uns von Gott leiten lassen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Ich freue mich über die Gelegenheit, die wir haben, hier auch heute auszutauschen über diese Zusammenhänge. Bitte segne uns und gib uns Impulse, die für unsere Aufgaben und unseren Dienst wichtig sind. Im Namen Jesu. Amen. Ich würde gerne ganz kurz eine Vorstellungsrunde machen, mal, dass Sie ganz kurz Ihren Namen sagen. Sie kommen wahrscheinlich alle aus der Ecke Fullingen, also das brauchen Sie, ja, können Sie auch sagen, ist gut. Oder vielleicht auch aus der Gemeinde, woher Sie kommen. Und dann eben so mal ein, zwei Sätze. Welche Berührung haben Sie da gerade mit Flüchtlingen? Was ist so gerade Ihre Berührungspunkt, den Sie da haben? Fang mal an, Johann, komm. Ganz kurz einfach nur, ja, wirklich in kurzen Sätzen, dass es nicht so lang dauert jetzt.
Die meisten kennen der Johann, der wöchentlich mit uns befreundeten Gemeinde, ist die Zentrum der Amis. Eine Flüchtlingsarbeit. Also in dieser Flüchtlingsarbeit sind erstmal die ACE-Gemeinden drin, aber es ist auch jemand von der EMK, also aber es berührt mich insofern, weil wir diese Arbeit gemeinsam mit den Kollegen starten wollen, weil wir in der nächsten Monaten noch hier im Frühling.
Ja, ich habe drei Dinge mit Ihnen vor heute. Das heißt, Sie dürfen ein bisschen mitbestimmen heute. Ich würde gerne mal die nächsten 45 Minuten nutzen, einfach mal ein bisschen grundsätzlich Rechtslage. Was ist denn eigentlich so, wenn jemand nach Deutschland kommt? Was sind unbegleitete Flüchtlinge? Ja, also mal so diese Rechtsdinge. Dann machen wir eine Pause. Das wird so gegen 11 sein. Dann würde ich mit Ihnen gerne mal etwas über Kultur machen heute Morgen, dass Sie mal ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, wie ticken andere Kulturen auch anders? Was gibt es da für Überlegungen? Der Nachmittag, da dürfen Sie nachher ein bisschen mitgestalten, will ich zum einen ein bisschen was über Scham und Schuldkultur sagen. Das Thema Ehre, Ehre und Reinheit ist im Islam ein riesiges Thema. Und dann können wir überlegen, das habe ich eigentlich gar nicht geplant, aber als ich das so wahrnahm gerade, dachte ich, vielleicht sollten wir noch mal so eine Einheit über Islam machen, dass Sie doch noch mal so ein bisschen Verständnis, Mann, Frau, Islam. Warum sind Dinge manchmal so ganz anders? Ich will nicht über die fünf Säulen sprechen, das wäre jetzt zu theoretisch, aber diese Verhaltensweisen, ja, also das können wir nachher nochmal besprechen. Das wären so die drei, vier Dinge. 17 Uhr soll Ende sein. Ich denke, wir erreichen das Ziel gut. Zwischendurch machen wir auch ein paar Interaktionen, also ich lade Sie dann ein, mit dabei zu sein und einfach mitzuwirken. Eine Geschichte aus meiner Gemeinde. Ich hatte seit September 6, 8 afrikanische Christen in der Gemeinde, die kamen aus Nigeria und aus Ghana, die kamen aus einer Erstaufnahmestelle in Hagen. Hagen hat 200.000 Einwohner, das heißt, wir haben in der Regel zu erwarten 2.000 bis 3.000 Flüchtlinge. Und dann waren die da und waren auch glücklich, da zu sein und kamen jeden Sonntag auch von etwas weiter weg. Und dann geht eines Tages die Tür auf und ein Mann aus Bangladesch kommt rein. Und sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, fast ängstlich. Wir haben herausgefunden, dass dieser Mann in einem Asylheim war, großer Raum, 25 Männer, 24 Muslime aus Afghanistan, Irak, Syrien und er alleine als Christ aus Bangladesch. Völlig verschüchtert. Nachdem der Gottesdienst durch war, saß der immer noch ganz schüchtern da in seiner Ecke. Und dann ging Frank, ein Flüchtling aus Nigeria, auf ihn zu und sagte, "Don't be afraid," also mach dir keine Sorgen. "You are with brothers and sisters," du hast hier Brüder und Schwestern. "You are in the Father's house," du bist im Vaterhaus. Ich war erstaunt, fast ein bisschen erschrocken über diese Aussage, wie der Frank Afrikaner, diesem Bangladesch-Mann, sagte, du bist hier im Vaterhaus, mach dir keine Sorgen, du bist hier bei Brüdern und Schwestern, brauchst dir keine Angst zu haben. Don't be afraid. Er hat ihn ermutigt, hat die Hand auf seine Schulter gelegt, hat für ihn gebetet. Ein Flüchtling für den anderen in unserer Gemeinde. Und ich will einfach sagen, das ist, was gerade auch die christlichen Flüchtlinge, seien es eritreische Orthodoxe, seien es syrische Orthodoxe, seien es afrikanische Leute, brauchen. Einen Raum des Schutzes und auch einen Raum, wo sie ihren Glauben sorgenfrei und angstfrei leben können, weil in den Erstaufnahmestellen und Asylheimen ist das oft nicht so ohne weiteres möglich. Wir wissen von ganz vielen, die ihren Glauben nicht bekennen als Christen, weil sie Angst haben vor Druck von den Muslimen, selbst in Deutschland. Ja, man muss einfach sehen, da kommt etwas rüber an dieser Stelle, was hier auch deutlich ist. Aber you are in the Father's house. Ich habe schon überlegt, ob wir unseren Gemeindenamen ändern sollten in Vaterhaus oder so. Also ich war sehr berührt, muss ich sagen, wie er das so ausdrückte und wie sie das empfinden. Ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, die christliche Gemeinde hat. Ja, was brauchen die Flüchtlinge? Schutz in einem anderen Land, Schutz vor Verfolgung, ein Gefühl der Sicherheit. Ankommen, sicher sein, Schutz finden. Ne? Angela Merkel sagt, wenn in unserem Lande Menschen, die Schutz brauchen, keinen Schutz mehr kriegen, ist das nicht mehr mein Land. Das heißt, sie hat sich sehr klar positioniert und ich will einfach sagen, man kann ja denken über sie, wie man will in dieser ganzen Konfliktsituation, aber sie vertritt im Moment ganz stark unsere christlichen Werte. Ja, was sie da, wie das ausgeht, auch für sie persönlich, ich habe keine Ahnung. Aber sie vertritt im Moment ganz stark unsere Werte und positioniert sich eindeutig auch auf die Gefahr hin, dass sie vielleicht eines Tages nicht mehr Kanzlerin sein wird. Das kann sein. Ja, wissen wir nicht. Also die Frau braucht übrigens ganz viel unsere Gebete und der Chef vom Bundesamt für Migration, ein Herr Weise, der ist Schwabe, glaube ich, der ist jetzt Chef geworden vom Bundesamt für Migration, ist gläubiger Christ, ein Baptist, der soll das Ganze jetzt regeln mit den außenstehenden 300.000 Asylanträgen bis zum Sommer. Der hat eine Riesenaufgabe vor sich, also betet auch für diesen Mann. Was brauchen die? Hilfe beim Zurechtfinden in der Gesellschaft. Der Herr Weise ist der Chef vom Bundesamt für Migration und Integration. Dieses BAM, ne, heißt das ja da, Bundesamt für Migration. Herr Weise. Ja, genau. Ja, genau, Migration und Flüchtlinge, genau. Begleitung wegen hohem Druck, nicht? Das ist, was Sie brauchen, weil auch in den Asylheimen ist der Druck manchmal ziemlich hoch, aber auch, na, was ist das Wichtigste, was ein Flüchtling heute braucht? Was braucht er? Sein Handy, weil, wo sind meine Angehörigen? Sind die noch auf der Balkanroute? Geht es meinen Eltern in Damaskus noch gut? Ja, also das Handy ist eines der wichtigsten Dinge. Müsst euch nicht drüber ärgern, oder manche ärgern sich auch, die haben teure Handys. Das ist ein Lebensmittel, das ist überlebensnotwendig. Ohne Handy geht für sie gar nichts. Ja? Also die werden eher auf Essen verzichten, aber nicht auf Handy, weil damit bleiben sie mit ihrer Familie in Kontakt. Die brauchen Unterstützung beim Einleben. Da kann man manchmal auch helfen, dass Familien eine Wohnung bekommen. Auch da noch mal eine Geschichte. Eine nigerianische Familie kommt zu uns in die Gemeinde, Peter und Sandra. Sie ist hochschwanger. Die haben dann eine Wohnung bekommen, vermittelt auch durch Christen in ihrem Stadtteil. Vor 2 Wochen kam sie mit einem Fläschchen Öl in den Gottesdienst. Sie ist, wie gesagt, hochschwanger. Ich glaube, sie hat gestern, heute ihr Baby bekommen. Pastor, please pray for me. Ich wusste genau, was sie meinte. Jakobus 5, ne? Salben nach Jakobus 5. Ich sage, okay, habe ich sie im Gottesdienst mitgenommen. Haben wir als Gemeinde für sie gebetet, dass ihre Geburt gut wird. Und anschließend mit einigen Ältesten im Nebenraum gesalbt. Also die kommen mit einer ganz starken Erwartung auch auf uns als Gemeinde zu und sagen, bitte nehmt uns auf, lasst uns Teil sein von euch. Ist eine ganz starke Geschichte. Das habe ich von meinen deutschen Geschwistern noch nie erlebt, dass einer ein Ölfläschchen mitbrachte und sagte, Pastor, bete für mich. Ne? Also habe ich so noch nicht erlebt. Wir tun das, aber diese direkte Ansprache. Ja. Beziehung ist enorm wichtig, ja, und das ist, glaube ich, was wir auch leisten können als Christen, auch wenn es mit der Sprache nicht immer klappt. Aber dann muss man schon sagen, das Mittel zur Integration ist dreimal Sprache, Sprache, Sprache. Ja, das muss man klar formulieren. Ohne Sprache gibt es kein Miteinander, können wir uns nicht verständigen. Ja, also die müssen Deutsch lernen, das ist keine Frage. Und Gott sei Dank gibt es ja viele Stellen in unseren Städten, die das auch anbieten. Bevor ihr überlegt, ob ihr nochmal einen Deutschkurs anbietet als Gemeinde oder Gemeindeverband, würde ich erstmal gucken, was gibt es denn schon in der Stadt? Weil da gibt es schon so viel durch Kirchen, durch AWO, durch Rotes Kreuz, weiß ich, wer das alles macht. Ja? Also hier braucht es dann auch die Vernetzung in die Stadt. Sigi hat davon gesprochen. Guckt, wo Netzwerke sind. Guckt, was die schon machen. Und dann könnt ihr sagen, okay, und wir können hier an der Stelle mal noch vielleicht eine Fahrradreparaturstelle machen, weil was die auch brauchen, sind Fahrräder, damit sie sich von einem Ort zum anderen bewegen können. Hm. Also besteht schon. Ja. Manche Bürgertreffs haben sogar eine Facebook-Seite gemacht in der Stadt, da kann man sich reinklicken, dann kriegst du ständig die Infos, wann die sich wieder treffen, was gerade aktuell gesucht wird. Manchmal sogar die exakten Größen von Kinderkleidung, ne? Wir brauchen gerade Mädchenkleidung, Größe 142 oder sowas, ja. Also das kriegt man dann auch raus. Vernetzung ist super. Ganz kurz nochmal so ein Blick in die Bibel rein. Ne? Ich glaube, brauche ich euch nicht zu sagen, aber 5. Mose sagt, der Herr, euer Gott, hat die Fremdlinge lieb, schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gebe. Was machen wir gerade? Versorgung mit Essen, Versorgung mit Kleidung, ein Dach über dem Kopf. Du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du, dein Sohn, deine Tochter, der Fremdling, die Waise und Witwe, die in deiner Stadt leben. Der Fremdling, das heißt, lade sie ein zu deinen Festen. Ostern. Ladet sie ein zum Osterfest. Da können wir vermitteln, was uns Ostern bedeutet. Weihnachten war gerade. Ganz viele Städte haben Weihnachtsfeiern gemacht und erklärt, was Weihnachten für uns Christen bedeutet. Das sind großartige Möglichkeiten, die wir haben. Jesus sagt, ich bin Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, was ihr getan habt, einem von dieser meinen geringsten Brüdern habt ihr mir getan? Gut, im Kontext natürlich wissen wir, Jesus meint hier seine israelitischen Brüder, aber wir dürfen das, glaube ich, mal erweitern, einfach auf Menschen, nicht? Auf Geschöpfe Gottes. Was ihr diesem Menschen tut, tut ihr auch mir. Ich glaube, das ist hier an dieser Stelle berechtigt. Für uns als Gemeinde, auch für mich persönlich, war dann auch die Frage, Günther, was ist deine Aufgabe? Also ich kann mich jetzt nicht in Deutschkursen einbringen und ich kann auch nicht langfristig irgendwelche muslimischen Leute begleiten. Das geht in meinem Dienst einfach nicht. Aber mir war dieser Vers für mich persönlich nochmal sehr wichtig und für meine Gemeinde. Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist an des Glaubens Genossen. Schaut euch um nach den Christen, die es hat, auch den orthodoxen Eritreern, den orthodoxen Syrern, ja? Christen, die aus dem Irak kommen, auch da sind Christen drunter. Es ist nicht die Mehrzahl, aber ich glaube, die brauchen uns vordringlich, weil wir geben ihnen einen Raum des Schutzes, wir geben ihnen einen Raum der Sicherheit, wir verstehen sie dann auch noch mal etwas besser und sie uns auch besser. Also macht die auch stark, weil die brauchen wirklich diesen Schutz. Und das ist bei uns passiert. Diese 8 Afrikaner, die zu uns kamen, waren nur 3 Monate da. Plötzlich Anruf, Pastor, we will be transferred. Das heißt, wir werden verlegt. Ich sage, wohin? Erkenschwick. Ich sage, well, Erkenschwick. Anna, Erkenschwick. Ja, das kann mancher Deutsche nicht aussprechen. Das ist bei Recklinghausen. Und sofort tickerte es in mir. Ich kenne eine Gemeinde in Ohr-Erkenschwick. Da bin ich da hingefahren mit meinem afrikanischen Pastorfreund aus Hagen, der ist Kongolese, Leiter einer afrikanischen Gemeinde. Und wir sind dahin, haben die Brüder dort übergeben. Also da kann man dann den Glaubensgenossen wieder helfen. Im Moment sind alle weg, alle 8 Afrikaner. Also wir müssen auch nochmal heute irgendwann über das Thema sprechen. Abschied nehmen von unseren liebgewonnenen Flüchtlingen. Das ist auch ein Thema. Ja? Gut, jetzt fangt ihr gerade mal an kennenzulernen, aber ich komme schon mit Abschied. War letzten Mittwochabend ein echt hartes Thema, weil eine albanische Familie, die 3 Jahre da war, wird abgeschoben. Die müssen Abschied nehmen. Wie macht man sowas? Ja, müssen wir uns auch darauf einstellen, das, was uns lieb geworden ist an Beziehung, wird auf einmal beendet. Sind die auf einmal weg? Ist auch so. Ja? Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Die Fragen für uns als Christen nochmal, welchen Plan verfolgt Gott eigentlich mit der Flüchtlingskrise in Europa? Was heißt das für die Verkündigung des Evangeliums und für uns als Christen und Gemeinden? Da will ich sagen, gibt es zurzeit ganz starke Initiativen. Ich war vor 1,5 Wochen in Frankfurt, in der Matthäuskirche nahe Bahnhof, in Riesendingen. 200 Missionare und Pastoren aus Deutschland waren da zusammen, um die Frage zu bewegen, wie integrieren wir diese Menschen jetzt in unsere Gemeinden? Es gibt da starke Herausforderungen, richtig gute Dinge. Es gibt da ein DIN A4-Blatt, da wäre die Frage, könnt ihr was kopieren hier? So für jeden ein Blatt, nachher mal in der Pause. Weil da sind ganz tolle Links drauf, Homepage-Links. Wo kriegt man die Bibel in den unterschiedlichen Sprachen her? Wie können wir denen auch mal zeigen, was sind deutsche gesellschaftliche Standards, ne, Werte, wie Hände schütteln oder ja, warum machen wir das so? Da, ganz tolle Wegweiser, bis hin zu der Idee, die war auch genial, irgend so ein Westerwälder Techniker-Team hat sich über Amazon so ein paar Dinge zusammengestellt, die machen so Hotspots vor Flüchtlingsheimen. Für 70 Euro kann man so ein, ja, soll man sagen, wie so eine Fritzbox ist das, aber nicht ins gesamte Internet, sondern diese Hotspots leiten die Menschen nur auf einige Dateien wie Willkommen in Deutschland, wie funktioniert Deutschland, was ist los in dieser Gesellschaft, hier kannst du deine Bibel lesen in deiner Sprache, hier kannst du den Jesusfilm gucken in deiner Sprache und für 70 Euro kannst du das Ding in einer Entfernung von 200 Meter an so ein Asylheim stellen und dann können die sich über ihr Handy da reinlocken. Ja? Also gibt Ideen, da war ich total begeistert, was sich Leute für Ideen machen. Das ist auf diesem Blatt übrigens drauf. Na, wie man da drankommt, wie man das machen kann. Wie gesagt, 70 Euro soll der kleine Kasten kosten und dann bringst du den irgendwo an bei Geschwistern in der Nähe oder so. Und dann kann man das verteilen mit kleinen Karten und sagen, hey, guck mal drauf, hier findest du Einweisung, Deutsch, Sprache, Bibel, christlich. Ja, und für uns Christen ein schönes Mittel. Denn wie können wir 1,2 Millionen Menschen mit dem Evangelium erreichen in relativ kurzer Zeit? Das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja. Die Frage ist dann auch noch, und hier will ich euch einfach ein bisschen auch gelassen machen, ihr Lieben. Wenn wir die Frage stellen, so viele Menschen, welchen Auftrag haben wir als Einzelne und als Gemeinden? Seid mal ganz entspannt. Wenn Gott will, dass ihr da anfangt, werden euch die Leute sowieso begegnen. Ihr werdet es sehen. Die Offenheit zu haben, sagen, Herr, wo willst du uns gebrauchen? Wo finden wir unsere spezielle Aufgabe vor Ort? Gott wird euch das zeigen. Seid offen, geht Schritte. Ihr könnt nicht alle Flüchtlinge in eurer Stadt erreichen. Das geht auch nicht. Aber Gott wird euch zeigen, welche spezielle Aufgabe ihr habt. Als einzelne Menschen, vielleicht mit einer Familie, mit einem zu gehen oder als Gemeinde mit einer bestimmten Projektarbeit zu sein. Also Gott zeigt euch das. Habt Erwartungen. Ja? Aber macht euch auch frei von dem Gedanken, dass ihr die Flüchtlinge von ganz Baden-Württemberg erreichen könntet. Das geht auch nicht. Ja, was können Flüchtlinge erwarten in Deutschland? Seit November gibt es ein neues Asylrecht. Die sicheren Herkunftsländer wie die Westbalkanländer Albanien, Kosovo und Montenegro werden auf die Liste sicherer Herkunftsstaaten gesetzt. Zurzeit sind es auch die sogenannten Maghreb-Staaten, davon habt ihr gehört, Marokko, Tunesien, Algerien, wo man sagt, sind die nicht eigentlich auch sichere Herkunftsländer? Dürfen diese Leute bei uns bleiben? Ist im Moment eine Riesendiskussion. Wobei dann auch immer noch die Frage ist, ja, wie kriegen wir die wieder dahin zurück? Wollen die Länder sie überhaupt zurückhaben? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Anträge von Asylbewerbern aus diesen Ländern können in der Regel in schnelleren Verfahren als offensichtlich unbegründet. Nicht? Also man hat ja schon die Idee, solche Zeltlager einzurichten, wo diese Leute schon aufgenommen werden, um dann sofort vor Ort eine Entscheidung zu treffen, darf weiter nach Deutschland reisen oder wird sofort wieder zurückgeschoben. Also das sind Zusammenhänge, die zurzeit passieren. Die Frage wird immer wieder bewegend sein, welche Länder sind jetzt sichere Herkunftsländer und welche nicht. Erstaufnahme. Asylbewerber sollen künftig bis zu 6 statt 3 Monaten in Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. Dieser Frank, Nigeria, seit August in Deutschland, hat letzte Woche, das ist jetzt Februar, sein erstes Interview gehabt. Das heißt, 6 Monate hatte der nur so einen Zettel, wo sein Name drauf stand, dass er irgendwie registriert war, aber dass er überhaupt mal völlig erfasst wurde. Das war noch nicht das Interview, wo er seinen Asylantrag stellen konnte. Das wäre das zweite Interview. Ja, es war das erste nach 6 Monaten. Also das dauert heute alles sehr, sehr lange, weil es sind auch zu viele. Ja, man weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll. Ziel ist es, Asylverfahren bereits währenddessen abzuschließen, während die da in so einer Erstaufnahmeeinrichtung sind, und abgelehnte Asylbewerber von Ort zurückzuschicken, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Jetzt muss man noch mal wissen, Erstaufnahmestellen sind Ländersache. Das heißt, die Erstaufnahmestellen haben, dafür hat das Land Baden-Württemberg zu sorgen. Da kommt dann die Bundespolizei. Das sind dann in der Regel soziale Einrichtungen wie Rotes Kreuz, Johanniter oder so, die dann dafür sorgen und da auch für Mitarbeiter und Sicherheitsleute sorgen. Das ist eine Ländergeschichte. Sobald die da rauskommen aus diesen Erstaufnahmelagern, dann werden sie in Städten, in Wohnungen oder Asylheime verteilt. Dann ist es plötzlich eine Stadtfrage. Dann ist es eine kommunale Frage. Dann ist die örtliche Polizei zuständig. Muss man einfach nochmal wissen, man kommt auch so ohne weiteres, zumindest in Hagen und anderen Städten, nicht so in so eine Erstaufnahmestelle rein. Außer man hat gute Connections zu denen, die da verantwortlich sind. Da muss man dann gucken, wer ist dafür zuständig und was kann man da machen. Ich habe einen afrikanischen Pastor in unserem Team in Erfurt. Der hat kurz vor Weihnachten gesagt, ich habe gerade eine frische Jugendtruppe aus Bielefeld, wir gehen mal in so eine Erstaufnahmestelle rein. Und dann hat er da angeklopft und dann haben die gesagt, ja, was wollen Sie denn machen? Ja, ist doch Weihnachten, wir wollen ein paar Lieder singen. Aber nichts von Jesus, ne? Na, sagt er, ich werde jetzt nicht predigen, aber in den Liedern kommt auch Jesus vor. Also das lässt sich nicht vermeiden. Und dann sagt er, dann haben die uns dann reingelassen und plötzlich haben wir mit 120 Afghanen und Iranern Weihnachtslieder gesungen und die alle Jesus und Halleluja. Und das war so schön, dass die uns für nächste Woche nochmal eingeladen haben, sagte er. Also ich will mal sagen, manches geht nicht und geht doch. Ja, hängt ganz viel von den Menschen ab, die man kennt. Also macht Beziehungen auch zu den Verantwortlichen. Stellt euch vor, macht Angebote, fragt nach. Sagen Sie, was brauchen Sie denn jetzt eigentlich? Wie können wir helfen? Ja, kommt als helfende und unterstützende Menschen. Und dann sind die in der Regel dankbar für jeden, der irgendwas macht.
Ich glaube, wir
Ja, ja. Das klappt. Die Flüchtlinge haben gar nicht das Problem damit, dass wir singen kommen. Die deutschen Verantwortlichen haben das Problem damit, weil die wollten immer alles so schön religionsneutral, nicht, halten. Das ist ja immer ihr Problem. Statt mal zu sagen, hey Leute, hier ist ein christliches Land, wir haben nun mal Weihnachten, Ostern und Pfingsten, da müssen wir mal erklären, was das bedeutet. Also da wünsche ich unseren Verantwortlichen ein bisschen mehr Chuzpe, ein bisschen mehr Standhaftigkeit, nicht, dass die sich da auch zu stellen. Also von daher zeigt da auch ein gewisses Profil als Christen, als Gemeinde, und dann finde ich es total berechtigt, wenn man sagt, ich kann hier in diesem Café meinen Glauben nicht wirklich bezeugen. Ich glaube, ich suche mir eine andere Stelle, wo ich das besser kann. Ja, ist doch klar. Gut so. Das Asylrecht bezüglich Abschiebungen. Bisher war es so, dass Familien, die abgeschoben werden, sollten ein Schreiben vom Amt bekommen haben. Nächste Woche Mittwoch werden wir sie transferieren zum Flughafen oder Bahn. Das wird nicht mehr gemacht, weil klar, wenn jemand einen Zettel bekommt, ich werde abgeschoben, was macht er dann? Der verschwindet, taucht weg. Also ganz viele sind weggetaucht und sind bei Freunden untergekommen, ohne zu sagen wo. Sozialleistungen in Erstaufnahmeeinrichtungen sollen so weit wie möglich Sachleistungen statt Bargeld gegeben werden. Geld soll maximal einen Monat im Voraus bezahlt werden. Für ausreisepflichtige Ausländer ohne Duldung, wenn wir nochmal darauf kommen, sollen Sozialleistungen reduziert werden. Gesundheit kann ich ganz kurz sagen, wenn die dann ein Interview hatten, bekommen die in der Regel so eine Gesundheitskarte und können dann zu irgendeinem Arzt gehen, und die Länder sind dann genötigt, diesen Arztbesuch zu bezahlen. Also hier muss man auch recht einfache Wege versuchen. Unterkünfte, ja, wir haben gewisse Standards in Deutschland. Was ist denn noch ein sicheres Gebäude und was ist vielleicht statisch nicht mehr so ganz? Und da hat man die Standards auch runtergesetzt, weil jetzt einfach Wohnungen fehlen und Räume fehlen. Also Menschen sind dann zum Teil in, man kann nicht sagen, unsicheren Häusern, aber die entsprechen nicht mehr unbedingt diesen DIN-Werten, die wir so als Standards in Deutschland haben, damit man mehr Unterkünfte schaffen kann. Das ist der sogenannte Migrationsschlüssel. Das bedeutet, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, werden nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt. Hier seid ihr, Baden-Württemberg, 13,9%. Das heißt, von 100 Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, kommen 13 zu euch. Hier haben wir Bayern, die haben auch eine Menge, 15 von 100. NRW, mein Bundesland, hat die allermeisten, 21 von 100. Das heißt, jeder fünfte Flüchtling, der nach Deutschland kommt, kommt nach Nordrhein-Westfalen. Das ist diese Ecke hier. Und hier ungefähr 15%, kann man sagen, 13, 15. Nach diesem sogenannten Königsteiner Schlüssel, so heißt der hier, werden die Flüchtlinge verteilt. Ich saß neulich im Zug zwischen Stuttgart und Hagen, und dann saß so um mich rum so eine ganze Truppe von arabisch sprechenden Jungen, und auch eine Familie war dabei. Ich sage, kommen Sie her, na, waren Sie französisch? Ich kriegte meine französischen Brocken ebenso raus. Und dann kam raus, sie kamen aus Albstadt, hier, und wurden jetzt, damit die Quotenverteilung passte, ihr hatte dann plötzlich zu viele hier in Baden-Württemberg, wurden die nach Dortmund transferiert und mussten sich jetzt da melden und wurden nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Also auch innerdeutsch werden natürlich dann die Quoten ausgeglichen. Ja? Das ist der sogenannte Königsteiner Schlüssel, wo das passt. Was sind die Kriterien dafür? Man fragt nach, wie ist die Infrastruktur? Das heißt, können die Leute sich hier gut mit Bus und Bahn bewegen? Darum sind relativ wenige oben in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es weitgehend keine Bus- und Bahnverbindungen. Ja, man will die Leute auch nicht irgendwo ins Abseits an die Ostseeküste da oder wohin auch bringen. Ja. Also hier die ostdeutschen Länder haben relativ wenig. Wenn man hier guckt, Thüringen, das hat glaube ich nur 2,7%. Das heißt, jeder Dritte von 100, drei von 100 kommen nach Thüringen. Geht auch um die Frage, gibt es hier schon ausländische Mitbürger? Und natürlich Nordrhein-Westfalen ist prädestiniert für ausländische Mitbürger. Wir haben in unserer Stadt Hagen allein schon, glaube ich, 25-30% Menschen mit Migrationshintergrund, sagt man. Ja? Also nach diesem Schlüssel wird verteilt und auch intern nochmal verteilt. Das ist alles Länderfrage zunächst mal, nicht? Und dann kommen die in den Bundesländern in verschiedene Asylunterkünfte, Flüchtlingsheime, und werden untergebracht. Hier das Bild der sicheren und unsicheren Herkunftsländer. Da habt ihr oben mal Syrien hier. Das ist mit 22,9% natürlich das Größte. Ich glaube, seit August letzten Jahres, als das hier gemacht wurde, ist das sicher auch nochmal gewachsen. Albanien hier, das ist ein sicheres Herkunftsland. Die Leute müssen wieder zurück. Kosovo, die müssen auch wieder zurück. Serbien, die müssen zurück. Afghanistan wird gerade diskutiert, ob denn vielleicht der südliche Teil von Afghanistan doch sicher ist, der nördliche unsicher. Ja, ist gerade in der politischen Diskussion. Irak ist unsicher. Mazedonien ist ein sicheres Herkunftsland. Also man kann sagen, etwa ein Drittel der Flüchtlinge, die zurzeit zu uns kommen, kommen aus sicheren Herkunftsländern. Die sollen nach gesetzlicher Vorgabe auch wieder zurück. Wie weit das gelingt und wie schnell das gelingt, weiß eigentlich niemand. Was hier nicht erfasst ist, sind die sogenannten EU-Zuwanderer. Also Leute aus der EU wie Rumänien, Bulgarien, sagen wir noch. Ja, also diese EU-Länder, gerade die rumänischen Menschen in Deutschland, nehmen sehr stark zu. Die dürfen auch kommen, ohne dass sie jetzt einen Einreiseantrag stellen müssen, weil sie ja EU sind und leben hier bei uns. Kleine Klammer auf, ich habe ein rumänisches Missionsehepaar in Wiesbaden. Die haben innerhalb von 3 Jahren jetzt die 3. Gemeinde unter rumänischen Menschen in Deutschland gegründet. Wiesbaden, Schweinfurt, jetzt fangen sie gerade in Karlsruhe an. Und wir erleben eine Offenheit der Rumänen, der jungen Generation von Rumänen in Deutschland, die rumänische Gemeinden gründen, rumänische Freikirchen, rumänische Sprache, rumänisches Essen, rumänischer Gottesdienst. Ja, ist alles rumänisch, aber das ist im Moment absolut eine Gruppe, die erreicht werden kann. Ist wirklich erstaunlich. Klammer zu. Habt ihr im Moment hier jetzt eine Frage zu diesen Infos, die ich bis hierher gegeben habe? Ich möchte einfach, dass ihr... Ja?
Das Problem finde ich manchmal zum Beispiel in Afghanistan, wenn es sicher ist, dann sind Christen, die nicht sicher sind.
Ja, in Afghanistan sind Christen nicht sicher, ganz klar.
Ja, aber ja. Das differenzieren wir nicht.
Das differenzieren wir oft nicht, genau. Gibt es dann Gott sei Dank dann so einen Mann wie den Kauder, der dann sagt, ich stehe aber hier für die verfolgten Christen ein. Nicht? Ich habe ihn live gehört mit Open Doors mal zusammen, das macht er wirklich gut. Der hat eine Stimme da an der Stelle. Ich denke mal, der wird auch hier sicher nochmal sprechen für die afghanischen Christen. Genau. Noch eine Frage? Gut, gehen wir mal zum nächsten Thema. Was ist denn ein Asylverfahren? Was passiert denn da eigentlich? Also, ein Flüchtling kommt nach Deutschland und wird nach der Einreise registriert. Das heißt, er kriegt einfach erstmal so ein Paper, wo dann sein Name draufsteht und sein Geburtsdatum. Das ist noch nicht das erste Interview. Der Flüchtling wird in eine nächste Erstaufnahmestelle gebracht. Erstaufnahmeeinrichtung. Gegebenenfalls wird er verteilt, nicht, von Albstadt nach Dortmund, weil die Quote Königsteiner Schlüssel erfüllt werden muss. Der Flüchtling stellt einen persönlichen Asylantrag beim Bundesamt für Migration. Das ist bei ganz vielen, die zurzeit in Deutschland sind, noch gar nicht passiert. Ja, wir stecken also hier zwischen dieser Phase und dieser. Na, der Frank kriegt in 4 Wochen vielleicht sein zweites Interview in Dortmund und dann kann der seinen Asylantrag stellen. Da muss er begründen, warum möchtest du in Deutschland bleiben? Was sind für dich die Gründe? Erklär uns mal. Dann legt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, so heißt das hier, ne? Herr Weise, ich habe euch den Namen genannt, eine Akte an, der Bewerber wird erfasst, unter anderem mit Foto und Fingerabdruck. Also hier wird alles zusammenhängend registriert. Der Bewerber hält ein Ausweisdokument, das ist meist so eine kleine Karte, für einen vorübergehenden Aufenthalt, bis über seinen Asylantrag entschieden worden ist. Es wird geprüft, welches EU-Land für den Bewerber zuständig ist. Da wird man erstmal die Frage stellen, wo bist du denn nach Europa gekommen? Und da kommt dieses berühmte Dublin II. Habt ihr davon gehört, ne? Das ist die Frage, wo hat er zum ersten Mal europäischen Boden betreten? Und dann war das meistens Italien oder Griechenland. Ne? Das sind ja nun die beiden Haupteinreiseländer. Dann wäre eigentlich dann dieserjenige wieder zurück nach Italien zu bringen und dort müsste sein Asylantrag bearbeitet werden. Weil das aber wegen der Menge der Flüchtlinge gar nicht funktioniert, sagt man jetzt, okay, dann nehmen wir den jetzt auch in Deutschland auf und gucken mal, dass wir hier seinen Asylantrag behandeln. Aber das ist dieses Dublin-II-Verfahren, ja, das manchmal angewendet wird, manchmal aber meistens aber auch nicht. Wo ist die Ersteinreise in die EU passiert?
Das heißt, wenn der da jetzt Mhm. Gibt es da nochmal ein Interview, wo über das entschieden
das, wird? Das muss er. Nein, das muss er ja hier sagen. Beim ersten und zweiten Interview wird er schon gefragt. Und dann wird entschieden, wird er nun zurückgeführt nach Italien oder Griechenland oder bleibt er jetzt hier und wir entscheiden es trotzdem hier. Wenn Deutschland zuständig ist, bekommt der Bewerber eine persönliche Anhörung zu seinen Fluchtgründen und Lebensumständen. Also hier ist eigentlich dann Interview 2 an dieser Stelle hier. Und dann gibt es eine Entscheidung vom Bundesamt für Migration. Das heißt, dann sagen die ja oder nein. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten. Entweder er bekommt eine Aufenthaltserlaubnis. Ich denke mal, die Syrer haben heute eine große Chance, solange dort Krieg ist, auch in Deutschland bleiben zu dürfen. Nun hat man ja auch schon gesagt, naja, wenn der Krieg dann da aufhört, dann werden sie auch wieder zurückgehen müssen. Na, also ist klar, weil sie werden ja geschützt vor Krieg und Verfolgung. Das wird in den nächsten Jahren auch nochmal alles behandelt. Und dann darf er bleiben. Dann bekommt er eine Aufenthaltsgestattung. Er heißt also, es ist ihm erlaubt, für die nächsten, sagen wir 3 Jahre in Deutschland zu bleiben. Das ist so ein Rhythmus von vielleicht 3 Jahren. Dann kann das Bundesamt aber auch sagen, nee, du bekommst hier kein Asyl, du kommst aus Albanien. Nein, wir werden das nicht machen. Abschiebung. Das heißt, du bekommst keine Aufenthaltsgestattung, sondern nein, du musst wieder raus. Dann hat der Asylbewerber, und das ist für euch nochmal ganz wichtig, wenn ihr dann so spürt, das ist jetzt aber hier nicht gerecht, was da passiert. Kommt ja manchmal vor, dass ihr die Leute gut kennt und das Bundesamt aber eine Entscheidung trifft, wo er sagt, die haben nicht wirklich alles berücksichtigt. Zum Beispiel, weil er Christ geworden ist in Deutschland. Kann man ihn nicht einfach in ein muslimisches Land zurückschicken. Dann hat er innerhalb einer Woche die Chance, Widerspruch einzulegen. Und darum rät mein Mitarbeiter und Kollege Integrationsagentur immer ganz schnell, ihr Lieben, die ihr jetzt so einen Café eröffnen wollt, schaut, wo ihr einen Anwalt findet oder eine Stelle bei der Diakonie, die einen Anwalt hat. Es gibt solche Anwälte, die das zum Teil auch ehrenamtlich machen, wo ihr sehr schnell Kontakt machen könnt. Innerhalb einer Woche muss ein Widerspruch eingelegt worden sein. Das ist eine ziemlich harte Nummer. Deswegen Tipp an euch, schon mal rumhören, wo gibt es einen Rechtsanwalt, der dann diesen Widerspruch auch schreiben würde. Ja, das muss in der Regel über einen Rechtsanwalt laufen, weil das gibt ein Gerichtsverfahren. Dann gibt es ein Gerichtsverfahren. Und das Gericht entscheidet dann nochmal neu. Darum sind auch die Asylanträge so langwierig. Müsst ihr euch vorstellen, ja? Kann ja jeder im Grunde sagen, nö, ich lege Widerspruch ein. Dann muss ein Gerichtsverfahren passieren. Das ist ziemlich kompliziert und langanhaltend. Dann hat er in der Zwischenzeit so eine Duldung, ne? Duldung ist dann das Thema, bis über sein Gerichtsverfahren entschieden worden ist. Ja, aber hier nochmal eine Woche, das ist wirklich wenig. Und ein Asylbewerber, der dann dieses Blatt kriegt und nicht versteht, was da steht, bei dem ist eine Woche schnell rum. Ja, also hier nochmal Hinweis für euch, eine Woche Zeit. Anwalt finden, Gerichtsverfahren.
Explizit für diesen Teil.
Das ist.
Dass er sich jetzt hier zum Glauben gibt.
Naja, nein, es können ja auch andere Fälle sein. Ja, ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, nicht? Der ist Christ geworden und das wäre jetzt ein Grund. Oder man sagt, nee, also ihr wollt mich jetzt wieder zurückschieben nach Eritrea zum Beispiel, aber bei uns ist noch Bürgerkrieg. Könnt ihr nicht machen. Ein anderer Punkt kann sein, der ist ziemlich krank. Und man kann ziemlich sicher wissen, wenn der nach Hause nach Afrika geht, nach Nigeria, da in sein Dorf im Busch, der wird sterben oder er wird unheilbar krank bleiben. Das sind die sogenannten humanitären Gründe. Also aus humanitären Gründen, aus Glaubensgründen, aus politischen Gründen kann so eine Abschiebung dann auch wieder aufgehoben werden. Ja, also man muss herausfinden, wie ist diese Lebensgeschichte. Manchmal sagt man auch, naja, der ist jetzt mittlerweile ein Jahr da, der kann schon ziemlich gut Deutsch, der macht schon ein Praktikum, oh, der ist sogar schon in der Ausbildung. Dann wird man diese Zeit wahrscheinlich aussetzen, bis er die Ausbildung beendet hat. Muss man auch den Asylsuchenden mal sagen. Sagt, Leute, je schneller ihr diese 6, 8, 10 Monate nutzt, Deutsch lernen, Praktikum machen und vielleicht hast du schon einen Schreiner, der sagt, okay, Freund aus Ghana, dich würde ich gerne mal einstellen hier bei mir als Lehrling. Du hast 2 rechte Hände, du kannst was. Und wenn der in so einer Ausbildung steckt, dann nimmt man ihn normalerweise nicht raus und schiebt ihn ab, obwohl er eine Abschiebung hat. Nur, habt ihr auch schon gemerkt, so zielorientiert und so straight sind die nicht. Sind die nicht. Nicht? Es gibt Ausnahmen. Gerade die Eritreer, da war ich überrascht. Ich habe eine ganze Gruppe in Hagen kennengelernt, die wirklich, na, die können oft kein Englisch, weiß nicht, wie es bei ihren Eritreern ist, können kein Englisch. Da geht es nur über Deutsch, weil ich kann kein Eritreisch. So, das heißt, die sind oft ganz fix dabei, Deutsch zu lernen. Die haben eine ganz hohe Leidenschaft, Intention, dass sie, und Sprachbegabung scheinbar auch. Ja? Also ich glaube, eritreische Leute, die haben einen Drive in sich, wo ich sagen würde, Mensch, die wollen wirklich schnell, weil sie auch keine andere Chance haben, was Sprache angeht. Das geht relativ schnell. Also da sagt einer, Günther, hast du einen Praktikumsplatz bei einem Schreiner? Ich sage, ja, wenn du soweit bist, komm, dann sagst du mir Bescheid, ich kenne jemanden. Ja? Also kann man helfen. Das geht dann nur, und jetzt hier nochmal ein ganz wichtiger Tipp, in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde ist am Ende die Stelle, die das alles entscheidet, ob der morgen raus muss, ob der noch bleiben darf. Also hier muss man dann auch relativ schnell versuchen, Kontakt zu machen zur Ausländerbehörde. Machen Sie nichts ohne Ausländerbehörde, wenn es um solche Fragen geht. Und wenn die genehmigen, sagen, ja, okay, der Kerl kann ein Praktikum machen, weil hier ist eine Firma, die nimmt ihn auf, dann werden ja auch die Rechtsfragen über die Ausländerbehörde letztlich geklärt. Die muss man klären. Ja? Ausländerbehörde ist der entscheidende Faktor. Ja. Ja. Ja, ja, die Einstellung ist oft da, ja, die wollen wir. Aber ich kenne auch Betriebe, die bewusst gesagt haben, wir wollen ein, zwei dieser Jungs eine Chance geben. Ja, die hast du auch. Ja, ja. Wer macht's dann, ne? Und also von daher nochmal, Ausländerbehörde ist hier, ne? Also ich glaube, jetzt haben wir schon mal so 4, 5 Gründe gesammelt, warum die da doch bleiben dürfen, obwohl es eine Ablehnung gab. Wir haben gesagt, aus religiösen Gründen vielleicht, christlich, muslimisch, aus humanitären Gründen, Krankheit, aus politischen Gründen, ne? Es ist trotzdem da Krieg oder ja, irgendwie Unruhe oder einfach auch aus ausbildungstechnischen Gründen. Also es gibt eine Menge Gründe, die dann sagen, okay, Ausreise wird aufgehoben und es gibt dann eine Aufenthaltserlaubnis, beziehungsweise, ja, aber nochmal, Gericht gibt statt, dann hat er eine Aufenthaltserlaubnis, Aufforderung zur Ausreise, genau, Gericht lehnt ab, dann kriegt er auch eine Ablehnung. Aber wenn er eine Ablehnung hat, aber gerade eine Ausbildung macht, dann kommt dieses berühmte Wort, und das ist eigentlich, müssen wir gleich nochmal klären, Duldung. Eine Duldung heißt, ist nicht Fisch und ist nicht Fleisch, ist so in der Mitte. Also eigentlich weiß ich nichts Genaues, aber ich bin jetzt halt noch da. Duldung ist... Da ist Folgendes passiert bei der Gastarbeiterfrage der türkischen Gastarbeiter vor, weiß ich, 30 Jahren oder 40, dass die kamen, die haben dann hier Arbeitserlaubnis bekommen, haben irgendwann ihre Familien geholt, die Familien wurden größer, Kinder wurden geboren. Da gibt es türkische junge Leute, die seit 20 Jahren auf Duldung leben in Deutschland. Die sind ja keine Deutschen geworden, die wollen ja Türken bleiben. Die haben aber eigentlich auch kein Recht hier zu sein, weil wir haben ja keinen Krieg in der Türkei. Ja, also da ist in der Integration dieser Familien vieles schiefgelaufen in der Vergangenheit, sodass man heute sagt, wir müssen dieses Ding jetzt besser machen als damals mit den türkischen Gastarbeitern. Die Italiener, die Griechen, die Portugiesen, die haben sich hier integriert, ne? Die sind angekommen. Aber das waren ja auch christliche Kulturen, da war die Nähe zum christlichen Deutschland auch stärker. Aber die muslimischen Türken, in Hagen haben wir ganze Subkulturen, auch ganze Stadtteile, die zu, ich würde sagen, 70-80% türkisch sind. Wir genießen das dann immer, weil die türkischen Dönerläden sich gegenseitig Konkurrenz machen. Du kriegst in Hagen am Hauptbahnhof einen Döner vollgepackt für 1,90 Euro. Ha? Wo findet ihr das in Baden-Württemberg? Hä? Hagen. Hagen hat das. Nee, das wird in der Regel nicht so sein. Gut, kann man sein, dass so ein Mädchen vielleicht ein Jahr vorm Abitur steht, dann hängt es von dem Ausländerbehördenbearbeiter ab, wie der das einschätzt. Also ich will nochmal sagen, es gibt Gesetze, aber die Interpretation der Gesetze hängt so stark vom jeweiligen Mitarbeiter der Behörde ab. Ja. Auch wenn der sieht, naja, sie kümmern sich so sehr um diese Familie. Die liegt dem deutschen Staat eigentlich gar nicht so sehr auf der Kasse oder auf der Tasche. Dann ist die Chance auch wieder größer. Vielleicht hat der Papa sogar noch einen Nebenjob irgendwo, ja, irgendwie sowas. Also je mehr Möglichkeiten der Verwurzelung stattgefunden haben, umso größer die Chance, dass sie bleiben können. Weil man dann ja sieht, die wollen ja. Die wollen ja. Nicht automatisch, das ist nicht so. Also die Eltern können auch deswegen nicht bleiben. Jetzt will ich noch etwas sagen. Der Frank aus Afrika, der nigerianische Christ, sagte mir: Günther, ich treffe die Syrer, ich treffe die Iraker, ich treffe die Afghanen. Die haben alle ein Ziel: eine deutsche Frau kennenlernen. Wenn sie die kennenlernen und heiraten, dürfen sie bleiben. Funktioniert das nicht, wenigstens ein Kind zur Welt bringen mit einer deutschen Frau? Dann gilt nämlich in Deutschland das sogenannte Kindeswohl. Der Vater darf nicht abgeschoben werden. Das heißt, der kriegt eine Dauerduldung. Ne, der ist abgelehnt, aber der kriegt eine Duldung, weil der hat ein Kind zur Welt gebracht in Deutschland. Wir haben in der Nähe von Leipzig eine Zeit lang, mein afrikanischer Mitarbeiter und ich, unter Asylsuchenden da gearbeitet. Und wir haben im Laufe der Zeit da in Weißenfels bei Leipzig, ich weiß gar nicht, 10, 15 deutsche Frauen gesehen, die alle so Babys mit Afrikanern hatten. Die Afrikaner sind dann nicht bei den Frauen geblieben. Das war nicht unbedingt ihr Ansinnen. Manchmal hatten sie dann sogar zu Hause in Nigeria im Stamm noch eine Frau mit 3 Kindern. Sie waren da rituell getraut worden, sagen wir mal, wie das eben stammestechnisch möglich war. Und hatten dann hier aber in Deutschland ein Kind und konnten jetzt hier bleiben, weil sie mit einer deutschen Frau ein Kind zur Welt gebracht hatten. Und das deutsche Recht sagt, wegen Kindeswohl bleibt der Vater in Deutschland. Bis das Kind 18 ist. Der kann 18 Jahre bleiben. Das müsst ihr euren Leuten auch sagen. Ne? Euren netten deutschen Mädchen sollen sich bitte über diese Tatsache im Klaren sein. Ich sage das jetzt ganz offen, weil wir haben es so erlebt. Okay. Ah, okay. Wurde abgeschoben, ja, gut. Ja, okay, das kann dann im speziellen Fall sein, aber die Afrikaner oder sagen wir mal die Leute aus sicheren Herkunftsländern haben die Idee, deutsche Frau kennenlernen, heiraten, darf sie bleiben oder Kind zur Welt bringen, mit einer deutschen Frau, darf sie bleiben.
Das wurde Ihnen jetzt erstmal erzählt, oder was? Kommen die wirklich mit diesem?
Das wissen die alle, ey, Facebook, ach klar. Ja klar, Mensch, du hättest schon 17 Mal verheiratet sein können. Ja. Es ist kein Kalkül, ich würde es auch nicht radikal nennen. Ich würde sagen, das ist Überlebensstrategie. Überlebensstrategie, denn stellen Sie sich mal vor, nicht? Sie kommen aus Syrien, sind dann in der Türkei da in so einem 2-Millionen-Lager gewesen, wo es immer weniger zu essen gibt. Sie haben Sorge um ihre Familie. Dann ist der ältere Sohn, der mag dann 18 sein, der wird von der Familie ausgewählt. Dann heißt es, pass mal auf, wir haben hier einen Clan von unserer Familie von 15 Leuten. Du bist jetzt 18, du kannst arbeiten, pass mal auf. Es gibt einen Weg, wie du uns retten kannst. Geh nach Deutschland, bleib da, such eine Arbeit. Die Merkel hat, glaube ich, gesagt, dass jeder, der kommt, ein Gehalt von 2000 Euro bekommt und eine sichere Arbeitsstelle. Ist das Gerücht, das durch die Medien läuft? Deswegen muss die Bundesregierung Millionen einsetzen, um diesem Gerücht entgegenzuwirken über Facebook, Twitter und so weiter. Die müssen jetzt die Wahrheit klarstellen, weil die Gerüchte sind gelaufen. Solltest du das nicht schaffen, gibt es noch einen Weg, das wissen die auch in Syrien im Lager. deutsche Frau heiraten.
Ja, woher kommt jetzt wohl der Hass in der Bevölkerung? Zum Beispiel durch solche Informationen.
Ja, klar. Ja, klar. Aber wenn du da
die
wärst.
Menschen, die wissen das genau. Ne?
Ja, klar.
Die haben das im Hinterkopf. Was ist mit meiner Tochter?
Ja.
Ne? Die haben Angst.
Ja, klar.
Da sind Sorgen da.
Jetzt aber mal ich stelle mich jetzt mal in die Position des syrischen Flüchtlings. Was hat er denn für eine Chance? Wir werden dann damit auch über Kollektivkultur sprechen. Der hat nämlich ein Riesenpaket auf seinem Rücken. Meine Familie erwartet von mir, dass ich die in Syrien unterstütze. Und ich werde alles tun, um diesen Erwartungen meiner Familie gerecht zu werden.
Aber nicht jeder ist so. Ich kenne eine Frau jetzt auf dem
Ganz klar. Ja. Ja, 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 ja. Also bei all dem, was wir erleben, ist positive Motivation und negative Motivation. Das Böse ist auch da. Klar. Das sind ja auch Menschen, die ihre Rechte, ja? Die sind nicht alle lieb. Die haben ihre Ziele. Und das Böse, seid realistisch bitte und nüchtern. Selbst bei der Frage, ich glaube, da müssen wir nochmal ganz besonders aufpassen, dass Leute Christen werden wollen. Da warnen uns die Missionen im Moment und sagen, Leute, schickt die erstmal durch einen 8-tägigen Taufkurs oder durch ein Programm, wo ihr klar seid, dass die wirklich zum Glauben gekommen sind. Weil das ist ja eine klasse Geschichte, ja. Ich komme aus Nordafghanistan, bin Muslim, wie kann ich in Deutschland bleiben? Ich drehe zum christlichen Glauben über. Kann ich nicht wieder zurückgeschickt werden? Die warnen uns und sagen, Leute, ist toll, wenn sich 25 Iraker bekehren. Aber wir müssen die Motivation prüfen. Seid da nüchtern genug. Die kommen auch mit der Haltung, ich drehe schnell über, kann ich bleiben. Das Böse kommt auch mit. Ja? Darum? Seid ihr klar hier mit diesen Dingen? Ist okay? Ja, war mir wichtig, euch das jetzt so mal. Ach, wir sind 11 Uhr, schaut mal. Wir haben es toll getimed. 15 Minuten Pause. Ich danke euch.
Kleine